Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar, eine neue Episode des Podcasts rund um die Themen Wasserstoff und Brennstoffzelle. Vielen Dank, dass ihr auch in dieser Woche es euch wieder hier mit uns an der Bar gemütlich macht. Und wir sind wieder in einer sehr gemütlichen Runde hier zu dritt. Neben dem Johannes, hallo Johannes, ist auch unser Gast vom letzten Mal wieder dabei. Servus Dominik. Dominik Tatzelt ist immer noch bei uns von Pepper Motion. Servus Dominik.
Servus Martin, servus Johannes, grüßt euch.
Hallo. Ja, hallo Dominik. Vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Wir haben ja letzte Woche um einige Themen gesprochen, über Wasserstoff in der Nutzfahrzeugbranche, über Umrüstung von Fahrzeugen, wie dann im Prinzip aus einem Dieselbus ein Wasserstoff oder erstmal Elektrobus wird und in der Zukunft wahrscheinlich auch ein Wasserstoffbus. Du hast damals auch gemeint, es gibt da sehr viele offene Punkte in der Nutzfahrzeugbranche. Jetzt wollte ich dich nochmal fragen, was ist denn deine persönliche Meinung? Werden wir gasförmig, flüssig oder kryokompresst Wasserstoff in den Nutzfahrzeugen haben?
Das ist natürlich jetzt eine Fangfrage.
Natürlich.
Wie du jetzt sagst. Also,
wir sind ja hier bei der Bar ganz locker im Gespräch und es ist ganz unverfänglich, es wird auch nicht aufgezeichnet.
Ja, genau.
Nee, das, wie gesagt, ich denke, an der Stelle muss man wirklich ein bisschen auch differenzieren, dass man sagt, okay, was haben wir jetzt und was werden wir künftig potenziell haben können? Ich denke mal, im Nutzfahrzeugbereich sehe ich jetzt im Moment 350 bar gasförmig eigentlich als gute standardisierte Variante an, mit dem Ausblick in Zukunft auch Richtung 700 bar zu gehen. Natürlich verfolge ich auch sehr deutlich die Entwicklungen rund um den flüssigen Wasserstoff, was Daimler auch gemeinsam mit Linde hier treibt. Und das Thema dazwischen Cryo-Compressed ist auch ein Thema, das ich sehr stark verfolge. Das kenne ich, wie gesagt, aus der Vergangenheit schon, damals noch von BMW.
Von BMW getrieben.
Es war im Pkw-Bereich natürlich, hat das einen ganz anderen Scope gehabt, als es jetzt im Nutzfahrzeugbereich haben kann. Und insofern ist auch das ein sehr spannendes Thema. Ich persönlich schaue jetzt für die nächste Zeit auf 350 bar, weil ich das als gegeben sehe im Moment, aber habe schon durchaus im Blick, dass ich beispielsweise tendenziell Richtung Mitte der Dekade da einen Wechsel abzeichnen wird.
Ja, man kann ja immer für jede von diesen Speichertechniken halt eine sinnvolle Anwendung finden. Ich meine, das ist auch kein Hexenwerk. Man kann für den flüssigen Wasserstoff, den klassischen flüssigen Wasserstoff sicher die Anwendung finden. Jetzt eher wirklich so die ganz, ganz großen Trucks, ja, wirklich halt ganz große Reichweiten quer durch Europa und so weiter und kann vielleicht auch für die 700 bar Schiene halt gute Anwendungen finden. Vielleicht auch gerade so im Lieferverkehr oder jetzt nicht die ganz großen Trucks, sondern eher so die Mittelklasse. Gibt natürlich auch dann für die 350 bar gute Anwendungen irgendwie halt auch dann Lieferverkehr oder wie es in der Schweiz ist, da halt dieses Netz zwischen den Supermärkten und so weiter. Was ich mich nur dann immer frage, ist, ja, natürlich, man kann sich für alles irgendwie eine sinnvolle Anwendung überlegen, aber es wird doch wahrscheinlich so sein, es wird nicht alles geben. Weil irgendwann es einfach dann auch zu viel Aufwand ist, für jede von diesen Techniken auch eine Infrastruktur natürlich zu schaffen. Ja. Und sobald es mal halt für ein oder vielleicht maximal zwei von diesen Techniken mal eine gute Infrastruktur gibt, wird doch irgendwann auch die Kraft des Faktischen, halt wie man immer so schön sagt, dann auch dafür sorgen, auch dass das einfach mal dann festgelegt ist in diese Richtung. Siehst du das ähnlich oder sagst du wirklich, nee, es gibt für jedes hier eine Anwendung und es wird auch alles geben?
Ich denke auch, dass sich über kurz oder lang tatsächlich der der Stärkere, sage ich mal, an der Stelle behaupten wird. Und insofern, ich denke, ich finde es gut, den Ansatz, dass hier mehrere Technologien parallel betrachtet und getrieben werden. Über kurz oder lang muss das aber aus meiner Sicht auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden. Insofern ist da an der Stelle auch ziemlich stark ja beispielsweise die CEP mit im Boot und die da sehr genau zu betrachten ist, was das Thema Standardisierung dann anbelangt, die da sehr stark unterwegs sind. Aber insofern, ich sehe das ähnlich wie du auch, dass man jetzt sagt an der Stelle, es ist sehr unwahrscheinlich, dass so viele unterschiedliche Varianten parallel existieren können und dafür gleichzeitig die Infrastruktur geschaffen werden kann. Also von daher muss man da meines Erachtens nach klar Stück weit die Richtung festlegen. Wobei beispielsweise jetzt auch bei zwischen 350 Bar und 700 Bar wird noch das Thema dazukommen, dass künftig absehbar die auch unterschiedlich bepreist sein werden, weil einfach diverse Komponenten bei der Herstellung vielleicht nicht gebraucht werden oder eben doch gebraucht werden und das sich letztendlich dann auch bei dem letztendlichen Produkt dann auch auf Kundenseite dann auch bemerkbar macht.
Okay. Du hast das Thema Komponenten angesprochen. Das ist ja auch was, im Wasserstofffahrzeug wird es ja oft vielleicht ein bisschen ja, auch übersehen, dass es da ja eine ganze Reihe an Komponenten gibt. Es ist nicht nur einfach, dass man einen Tank hat und dann macht man da die Brennstoffzelle dran. Dann kommt nochmal ein Elektromotor hin und dann funktioniert alles. Sondern es gibt ja eine Vielfalt an Komponenten, die da reinwandern muss in so ein Fahrzeug, in so einen Antriebsstrang, dass es dann funktioniert. Wie siehst du denn diese Komplexität, das es ja eigentlich darstellt? Ist es ein, quasi, was das mal einfach managen kann? Ist es vielleicht sogar irgendwann ein Nachteil gegenüber dem batterieelektrischen Antrieb, wo du ja im Prinzip ja einfachere Setups hast.
Ja, ich habe da an der Stelle quasi den Luxus, dass ich sagen kann, okay, meine Absprungplattform ist quasi ein elektrifiziertes Fahrzeug und das Thema Wasserstofferweiterung betrachte ich dann im Detail. Was rund um Tank und Brennstoffzelle für Peripherie besteht, sei es jetzt die diversen Ventile, die der Martin sicher auch sehr gut kennt. Das war die alleine die Ventile, Sensoren, Leitungen, Verschraubungen, Verbindungen, und dann parallel dazu natürlich auch das Ganze auch noch dann entsprechend zu steuern über ein separates Steuergerät dafür im Zweifelsfall. Hat alles insgesamt doch eine gewisse Komplexität, aus der schon sehr viele Einzelaufgaben heraus entstehen. Und wie gesagt, jetzt im Moment, nach dem Beispiel, sind wir wieder bei dem Thema Abwechslung von EC79 zu R134, sind zum Beispiel viele Komponenten in der R134 nicht mit aufgenommen im Moment, die teils nur nach EC79 zum Beispiel definiert sind. Hier sind wir wieder auch in der Grauzone zwischen den beiden Richtlinien. Und hier gibt es definitiv noch sehr viel an Abstimmungsarbeit. Das ist einerseits die Richtung Lieferanten, Komponentenhersteller betrifft und auf der anderen Seite letztendlich, wenn wir das im Fahrzeug die ganzen Komponenten ausgewählt haben, das gesamte Assembling dann gemacht haben im Fahrzeug und das Fahrzeug dann letztendlich beispielsweise beim TÜV dann zulassen wollen, dann kommen ja genau die Fragen, haben die einzelnen Bauteile, die und die Zertifizierung, die dafür relevant sind, die aktuell sind.
Ja, genau.
Und dann auch der Blick nach vorne, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt ein Fahrzeug in den Markt gebracht und brauche es beispielsweise in 5 Jahren Ersatz an gewissen Bauteilen. Dann gibt es zum Beispiel den Punkt, dass die EC79 dann nicht mehr relevant sein wird. Also ich werde wenn ich jetzt halt ein Fahrzeug nach EC79 zulasse, will in 5 Jahren ein Ersatzteil nach EC79, das dann aber wahrscheinlich nicht mehr produziert wird, dann bin ich bei einem Mischverbau. Und das sind natürlich das sind jetzt schon sehr starke Detailthemen, aber das sind natürlich so Punkte, die es da mit zu betrachten gilt.
Mhm. Als Pepper Motion seid ihr ja jetzt nicht der Hersteller von diesen Komponenten, sondern ihr schaut euch ja auf dem Markt um und kauft euch dann sozusagen Komponenten ein und seid ja eher als, sagen wir mal, Systemintegrator oder Systemhersteller ja dann wahrscheinlich aktiv. Genau. Wie erlebst du die Situation auf dem Markt? Siehst du es jetzt auf diesem Sektor zum Beispiel 700 Bar Wasserstoff schon so, dass man auf dem Markt eine ausreichende Auswahl auch an Komponenten findet, oder ist es schon noch, sagen wir mal, suchen nach der Nadel im Heuhaufen, um da auch eine gute Komponente zu finden?
Ja, ist richtig. Irgendwo dazwischen liegt wahrscheinlich die Wahrheit. Also mittlerweile gibt es inzwischen schon einiges an Auswahl. Ich würde mir natürlich mehr wünschen. Was man da auch sieht, dass die Hersteller sich halt auch noch nicht ganz sicher sind, was die Normung anbelangt, was die Richtlinien anbelangt und da noch ein Stück weit auch ein bisschen in der Warteposition sind und die Anfragen an der Stelle auch abgleichen, um dann nicht diverse unterschiedliche Linien zu entwickeln quasi. Insofern, das ist gerade eine sehr spannende Übergangsphase an der Stelle. Aber da ist deutlich was schon passiert. Es gibt schon einige Hersteller für die diversen Derivate. Und insofern, ich denke, die Tendenz ist auf jeden Fall da, dass hier die Entwicklungsumfänge deutlich größer werden, auch bei den Herstellern. Dass sie größere Systeme auch anbieten, also einen größeren Verbund, Systemverbund. Aber da gibt es sicherlich noch jede Menge auch zu tun. Mhm. Also da vielleicht an der Stelle nochmal ein ganz kleiner Schwank. Ich habe damals bei Bertrand hatten wir ein Projekt, wo wir eine Ape elektrifiziert haben. Also wir haben eine Piaggio Ape damals elektrifiziert, den Antriebsstrang entfernt, den verbrennungsmotorischen komplett elektrifiziert und eine Brennstoffzelle integriert und einen Wasserstofftank integriert und so gezeigt, an welchen Stellschrauben man überall drehen muss, dass das System dann funktioniert, und das Fahrzeug ist letztendlich auch gefahren. Und da waren wir im Bereich unterwegs von 300 Bar und plus 9 Liter Wasservolumen von dem Tank. Das heißt, das war schon eine sehr deutliche Sonderanwendung, und da waren wir tatsächlich im Bereich der Suche nach der Nadel im Heuhaufen, um da die geeigneten Komponenten zu finden, die hier passen.
Das glaube ich.
Mhm. Ja, siehst du da ist diese Suche, läuft die hauptsächlich dann lokal ab? Also das sagst du ja in Deutschland, vielleicht noch drumherum, Europa, da gibt's eigentlich alles aus der Hand, oder ist es eher ein globaler Markt? Also dass man wirklich sagt, ihr kauft die eine Komponente aus Amerika, die andere aus China, die dritte aus Italien, dann kommt vielleicht noch was aus Japan.
Ja, also Letzteres ist soweit zutreffend, dass man, wie gesagt, also man ist da sehr schnell global unterwegs. Der lokale Markt ist da noch sehr überschaubar. An der einen oder anderen Stelle wird man hier sicher auch fündig, aber was die einzelnen Komponenten insgesamt anbelangt, auch das Thema Brennstoffzellensystem beispielsweise, da ist man, wenn man nur lokal begrenzt schaut, extrem eingeschränkt. Ja. Also da muss man definitiv global schauen. Und insofern würde man natürlich sehr wünschen, auch für die kurzen Wege, dass wir sehr viel lokal beziehen könnten. Im Moment ist das aber tatsächlich noch nicht der Fall.
Hat die beschränkte Verfügbarkeit von Komponenten auf dem lokalen Markt aus deiner Sicht damit zu tun, dass das Thema Wasserstoffmobilität in den Köpfen, vielleicht in den entscheidenden Köpfen in der Industrie oder in der Zulieferindustrie im Speziellen noch nicht so angekommen ist? Oder ist das schon durchaus angekommen, aber man zögert noch, weil man vielleicht den Business Case noch nicht so wirklich sieht und noch nicht so die Stückzahlen und die Umsätze damit erreichen kann?
Also meine persönliche Einschätzung dazu ist halt, dass, dass glaube ich, die lokal Vertretenen ein Stück weit einen Schritt, sage ich mal, vielleicht hinterher sind. Also es, jetzt mal so plakativ gesprochen, also soll heißen, dass jetzt beispielsweise asiatische Unternehmen beispielsweise schon früher das klar in ihre Roadmap geschrieben haben, hier in diesem Bereich zu entwickeln und das getan haben und das lokal dann erst ein paar Jahre später erfolgt ist, so dass hier dieser Verzug quasi bisher noch nicht geschlossen werden konnte, in dem Rahmen diesen Entwicklungsverzug hier zu schließen. Und dem geschuldet ist, glaube ich, das Thema, dass hier lokal im Moment noch nicht so viel verfügbar ist. Wobei man sieht es halt auch beispielsweise jetzt an vielen Käufen quasi, Unternehmensübernahmen, die passieren. Jetzt allen voran kann man jetzt zum Beispiel mal das Exempel Cummins nehmen, die einfach Hydrogenics komplett geschluckt haben und die dann schlagartig eine Kompetenz im eigenen Haus gehabt haben, eine ordentliche. Und da, in dem Rahmen, da ist jetzt, mittlerweile gibt es ja auch ein Joint Venture beispielsweise mit Enprox an der Stelle. Das heißt, die haben jetzt hier als ehemalig große Diesel- oder immer noch große Motorenhersteller für Dieselmotorenhersteller beispielsweise jetzt zusätzlich ihr Portfolio erweitert rund um Brennstoffzellen und auch die Möglichkeiten, um einen Wasserstofftank auch mit anbieten zu können. Und letztendlich ist das Produkt ja beispielsweise auch in den Coralia Ice-Storm Lind, Island integriert worden, sprich, also anfangs stand da noch Hydrogenics drauf, jetzt stehen auf den Brennstoffzellen steht halt dann Cummins drauf, aber genau, das ist vielleicht so ein Weg, um das vielleicht mal darzustellen. Ich meine, was Ähnliches ist, ähnlich kann man das sehen, was mit Bosch und PowerCell Schweden passiert ist, was jetzt in Kombination mit Nikola ins Gewicht fällt. Also da gibt es einige Beispiele, wie man sehen kann, wie sich der Markt diesbezüglich bewegt. Wer da wie zusammenarbeitet, Joint Ventures gründet oder der eine den anderen aufkauft, plakativ gesprochen. Sprich, da bewegt sich viel am Markt und das ist hochspannend und interessant und das verfolge ich an der Stelle auch sehr genau.
Ja, aber es macht ja wahrscheinlich die Marktsituation eher schwieriger, weil dann plötzlich Anbieter verschwinden, weil die jetzt dann nur noch intern oder von diesen Firmen intern komplett ausgelastet werden. Oder siehst du da andersrum gesagt, dann doch genug neue Spieler dann auf den Markt kommen, die eben sagen, ja, wir wollen da reingehen, Wir haben zwar vielleicht im Moment noch nichts, aber wir entwickeln und in ein, zwei Jahren bist du im Paradies der Komponentenauswahl.
Das wäre wünschenswert, Johannes. Ja. Natürlich ist das ein Stück weit kritisch zu betrachten, wenn Big Player quasi exklusiv vom Markt gecached werden, aber ich weiß jetzt auch, ich bin da auch jetzt so im Detail nicht drin, wie die externe Verfügbarkeit von den Produkten an der Stelle genau ausschaut. Ich weiß, dass Cummins mit Hydrogenics zum Beispiel in Herten, Nordrhein-Westfalen, glaube ich, da auch einen Standort gründet rund um das Thema Brennstoffzellenproduktion. Ich bin da an der Stelle, gehe ich davon aus, dass die Produkte auch so zu erwerben sein werden, wie es Cummins früher schon getan hat, also wie beispielsweise die Motoren Anwendung finden in diversen Fahrzeugen von Pistenraupen über Traktoren bis zu LKWs. Da spielt es an der Stelle wenig, spielt es an der Stelle kaum eine Rolle, was vorne draufsteht auf dem Fahrzeug.
Ja.
Und ich denke, ich kann mir gut vorstellen, dass sie dieses Geschäftsmodell, sage ich mal, auch für die Brennstoffzelle weiter heranziehen.
Ja, vielleicht als Abschluss noch, Dominik. Wir haben über diese mangelnde Verfügbarkeit oder diese vielleicht nicht mangelnde, aber noch ausbaufähige Verfügbarkeit der Komponenten gesprochen. Was vielleicht auch damit zusammenhängt, eben auch, dass die wirtschaftliche Perspektive in manchen Köpfen eben noch nicht so angekommen ist. Wie siehst du es insgesamt? Siehst du in der so breiten Bevölkerung, vielleicht, wenn man es mal so nennen darf, eben halt Leuten, die sich jetzt nicht jeden Tag mit Wasserstoff beschäftigen, siehst du da diesen Mindset Richtung Wasserstoff vorhanden oder ist da dieser Fokus auf die Batteriemobilität, ganz egal für welche Anwendung, noch vorherrschend? Wie schätzt du das ein und wird sich das dann in Zukunft nochmal verändern? Also wird in 2-3 Jahren über die Wasserstoffmobilität so gesprochen werden, wie heute über die Batteriemobilität gesprochen wird?
Das ist eine gute Frage. Es wäre wünschenswert, da einen gleichen Kenntnisstand zeitnah erzeugen zu können. Bisher ist es so, dass tatsächlich natürlich sehr stark das Thema batterieelektrisch von allen Seiten forciert worden ist und dementsprechend auch in den Köpfen der Leute angekommen ist, wohingegen sich das Wasserstoffthema sehr stark mit Einzelevents nach wie vor noch verknüpft ist. Ich sage nur Stichwort Hindenburg oder auch, was auch nachhaltig in den Köpfen geblieben ist, ist das Thema Hydrogen 7, wo der Wasserstoff noch flüssig gespeichert worden ist. Und da ist, da geht unterm Strich
neben fast so lange her wie die Hindenburg.
Nicht ganz so lange, aber ja. Aber der Punkt ist, dass viele immer noch die in Hinsicht auf Wasserstofffahrzeuge sagen, okay, lass das Auto eine Woche stehen, dann ist der Tank leer. Nein, dem ist heutzutage auf jeden Fall nicht mehr so. Das war damals der Technologie geschuldet, dass die nicht ewig haltbar waren, die Kapazität halten konnten, was dem Blow-Off-Management geschuldet war. Aber sei es drum, ich denke, hier gibt es noch sehr viel nennen wir es mal Bildungsaufgaben, die zu erledigen sind, um die Leute tatsächlich, die Bevölkerung allgemein abzuholen. Welche Technologien haben wir denn verfügbar und wie sehen die denn wirklich aus? Da denke ich, gibt es noch viel zu tun. Da wird auch viel gemacht. Ich fahre auch einen Toyota Mirai von Pepper Motion aus als Firmenwagen und unterhalte mich auch natürlich auch sehr gerne an Tankstellen mit Passanten, die dann neugierig fragend ihr Interesse äußern und beantworte da geduldig dann auch die Fragen direkt am Fahrzeug.
Also, ja, genau.
Dann Bleibt ja nur zu hoffen, dass diese Passanten dann auch bald viele Wasserstoff- oder umgerüstete Wasserstoffbusse in Betrieb sehen. Nicht nur umgerüstete Elektrobusse oder batterieelektrischen Busse. Und das dann live erleben.
Ja, genau. Es war da an dem, zu dem Punkt vielleicht nochmal mit zu erwähnen, dass das klar zu erkennen war auf der diesjährigen IAA in München zum Beispiel, dass da das Thema Wasserstoff ein anderes Gewicht bekommen hat. Also ich glaube, auf der ersten IAA, auf der ich war, das war 1997, da sah das Bild noch ganz anders aus. Dieses Jahr in München, wo Hyundai auch mit dem Elexity im Zubringerverkehr gefahren ist, im Shuttle-Betrieb. Da haben wirklich sehr viele Leute auch die Technologie direkt erleben können. BMW hat den iX5 Next Hydrogen ausgestellt und auch hier konnte mitgefahren werden. Also sprich, es war fürs Publikum auch tatsächlich greifbar und auch im Stadtbild sichtbar.
Ja, mit Verbrennern konnte man auf der IAA in diesem Jahr nicht mehr punkten, hatte ich auch das Gefühl. Nee. Also da musste es schon mindestens ein Batteriefahrzeug sein, weil wenn man da jetzt seinen fetten Verbrenner hingestellt hätte, wäre man wahrscheinlich erstmal irgendwie ins Kreuzfeuer der Kritik gekommen. Ja. Okay. Ja, vielen Dank für deine Zeit, Dominik, und für die interessanten Einblicke, die du uns gewährt hast, war es sehr spannend mit dir, da auch zu sprechen drüber. Vielen Dank. Wir bleiben in Kontakt auf jeden Fall und vielleicht ergibt sich ja in Zukunft nochmal die Möglichkeit, wenn es was Spannendes gibt, hier nochmal zusammenzukommen und weiterzusprechen.
Vielleicht können wir mal dann eine Live-Fahrt mit einem umgerüsteten Bus mit Wasserstoffantrieb machen.
Ja, das wäre cool, stimmt. Ja.
Ich halte euch hierzu auf jeden Fall auf dem Laufenden. Davon könnt ihr
Vielen Dank.
Ja, das wäre cool, ja, genau. Super. Ja, sonst Hinweis eben auf die Webseite, wie immer, www.hydrogenbar.de. Dominik, willst du auch deine Webseite nochmal erwähnen? Genau, auch
gerne. Wie gesagt, wer Interesse hat, mehr über unser Unternehmen zu erfahren, peppermotion.com. Ist herzlich eingeladen, unsere Webseite zu besuchen. Von meiner Seite auch ein herzliches Danke an euch, Martin und Johannes, für die Einladung und das nette Gespräch.
Gerne. Vielen Dank für deine Zeit und das Teilen von deinen ganzen Erfahrungen. War super interessant.
Also dann, schöne Woche an alle. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Macht's gut. Ciao.
Bis dann. Ciao.